Ja, meine Damen und Herren, ich lasse meinen Vortrag erstmal auf der Seite liegen. Der lag ja auch hinten da, weil ich auf eine Reihe von Fragen glaube, eingehen zu sollen. Wir haben ja eben gehört vom Juristen, dass das Warum hier nicht beantwortet worden ist, der Würde. Und das gehört da auch nicht hin. Das kann weder die Science beantworten, noch beantwortet das die Juristerei. Deswegen habe ich auch die eine Frage nicht ganz verstanden, dass er gesagt hat, das ist eine weltanschauliche Vorgabe. Was ist denn die ganze Juristerei anders, als dass sie also auf weltanschaulichen Vorgaben beruht? Deswegen gibt es ja verschiedene Rechtsordnungen. Ich meine, man müssen auch unbedingt natürlich wieder auf die Frage, meinetwegen ist das Wort nicht zu retten, aber die Sache des Naturrechts kann man doch nicht beiseite lassen. Man muss doch fragen können, sind Gesetze und ist eine Gesetzgebung human oder ist sie es nicht? Ist sie gerecht oder ist sie es nicht? Und das ist eine Frage, die kein Jurist beantwortet, sondern die muss jemand anders beantworten. Muss man sehen. Also ich habe mir hier, mehrfach kam auch der Hinweis vor, dass da andere Leute was anderes sagen. Das ist überhaupt kein Argument. Sagen Sie mir mal irgendeinen Satz, zu dem nicht irgendwer gesagt hat, ist es anders. In der Philosophie, in der Theologie, in der Medizin, wo auch immer. Wissenschaft ist sowieso vornehm ausgedrückt ein Diskussionszusammenhang. Das heißt, die Leute sind verschiedener Meinung. Und natürlich gibt es zu jedem Gutachten ein Gegengutachten. Wenn das einzige Argument sein soll, dass man sagt, da sagen aber andere was anderes, und warum soll dann von dem verlangt werden, dass er jetzt noch die Argumente der anderen auch noch ausbreitet, wo er schon keine Zeit hat für seine eigenen? Also, schauen wir mal hin, wo gehe ich auf die Sachlage ein und sage, hier ist etwas nicht begründet oder anders, das schon. Aber dieser formale Satz, das ist das, was Benedikt nennt, die Diktatur des Relativismus. Der einfache Hinweis darauf, dass andere anderer Meinung sind, ist überhaupt kein Argument. Es muss wenigstens irgendeine Spur von Begründung noch dabei sein. Und da ist der erste Schritt der, derjenige, der geredet hat, hat Argumente vorgelegt. Was ist an denen zu kritisieren? Das ist die Frage. Nicht andere sagen, aber was anderes. Und jetzt gucke ich mal hin, zum Beispiel kam vor der naturalistische Fehlschluss. Dazu würde ich gern was sagen. Also der naturalistische Fehlschluss ist gemeint, dass, so hat Hume gesagt, ich kann aus einem Ist-Satz keinen Sollensatz folgern. Das ist richtig. Wenn ich hinschreibe, der Mensch ohne zu genug Kalorien stirbt, dann kann ich nicht sagen, also muss ich dir die Kalorien liefern. Muss schon gar nicht, sondern soll. Müssen heißt, ich kann nicht anders, sollen heißt, ich darf nicht anders. Also bitte reden wir schon nicht von müssen, wo sollen hingehört. Das liegt daran, dass die Lateiner da keinen Unterschied kennen. Die sagen immer debere. Und so schlägt das dann auch in den romanischen Sprachen durch. Aber das hängt daran, dass sie keine philosophischen Sprachen sind, wie das Deutsch. Wir können also sagen müssen, und das heißt nicht anders können, Hauptbeispiel sterben, und sollen heißt nicht anders dürfen. Natürlich kann man da anders. Und von dem, was wir können, ist uns einiges verboten. Natürlich kann man nie alles, darf man nie alles, was man kann. Wenn das so wäre, zu fragen, dann hat das Wort dürfen gar keinen Sinn. Sondern von dem, was wir können, ist alles möglich, manches wünschenswert, und einiges, obwohl es wünschenswert ist, verboten. Ja klar, jetzt muss man nur gucken, warum. Aber hier zurück zu unserem Satz mit dem naturalistischen Fehlschluss. Aus der Sache, der Mensch stirbt bei Nichterfüllung bestimmter Bedingungen, folgt nicht, ich habe die Bedingungen zu erfüllen, sondern da brauche ich natürlich den Untersatz, der Mensch soll vor dem Tod bewahrt werden oder so ähnlich. Da muss das Sollen schon hier vorkommen. Nur wenn das Sollen über dem Strich vorkommt, kann ich hier beim Also dann das Sollen vorkommen lassen. Aber ich habe immer einen faktischen Satz und einen Sollensatz. Deswegen der Hinweis darauf, dass hier Faktensätze eine Rolle spielen, macht überhaupt keinen naturalistischen Fehlschluss aus, dass wir uns richtig verstehen. Dass der Mensch also natürlich biologisch anfängt irgendwann und ab dort ein Mensch ist und jetzt zu schützen ist, über das Wann reden wir gleich noch. Das ist überhaupt kein naturalistischer Fehlschluss. Weil, nochmals, zu jedem ethischen Urteil zwei Sätze gehören. Ein Normen- oder Prinzipiensatz, in dem das Sollen drin steckt, und ein Faktensatz. Der Hinweis auf Fakten gehört selbstverständlich dazu, um zu reden, ob dort Rechte vorliegen. Es gibt ja Leute, die wollen die Tierrechte verkünden. Dann fällt natürlich die Definition hier von der Würde weg, die wir eben gehört haben. Nur habe ich immer gesagt, wenn die Tierrechte kommen, mache ich ein Anwaltsbüro für die Frösche gegen die Störche auf. Es gibt, das hängt damit zusammen, dass in der Neuzeit die Juristen von den Rechten ausgehen und daraus Pflichten folgern. Andersrum wäre es richtig. Das erste sind die Pflichten und aus denen folgen Rechte. Das haben wir aufgrund des Schwindens dann der Gemeinsamkeit und der gemeinsamen Basis bei uns in Europa, der Religionskriege auf gut Deutsch gesagt, ne, haben wir das uns eingebrockt, dass man zurückgehen muss, Gott gibt es nicht, und dann gehe ich von den Rechten aus, Vertragstheorien, überhaupt erstmal haben die Leute alle Rechte und dann geben sie einen Teil ihrer Rechte ab, um zu überleben. Das sind ja die Vertragstheorien. Und dann geht unser Recht eben aus von Rechten. Und dann muss das, was eigentlich Pflichten sind, werden dann in Rechte verwandelt. Nehmen Sie zum Beispiel sowas wie Ehepflichten, daraus hat man dann Eheherrenrechte gemacht. Ja, das ist natürlich nicht akzeptabel. Aus Elternpflichten hat man Kinderrechte gemacht. Ist nicht akzeptabel. Und auch gar nicht wünschenswert. Warum? Wenn ich mein Recht kriege, bin ich nicht dankbar. Wenn ich nicht dankbar sein kann, bin ich nicht glücklich. Glücklich ist nur, wer dankbar ist, und dankbar ist, wer glücklich ist. Wenn ich mein Recht kriege, bin ich nicht dankbar. Ich bin unglücklich, wenn ich mein Recht nicht kriege, aber nicht glücklich, wenn ich mein Recht kriege, sondern glücklich bin ich erst, wenn ich mehr kriege als mein Recht. Je mehr also in Rechte verwandelt wird, desto mehr schwindet das Glück. Und wenn es dann Theologen gibt, die reden von einem Recht auf Glück, dann ist das Glück überhaupt ganz gestorben. Also, wieder hier zurück, naturalistischer Fehlschluss liegt hier nicht vor, wenn ich mich auf Fakten beziehe. Schritt 2, Speziesismus tauchte auch auf. Nicht? Was heißt das? Also Speziesismus heißt, nach der Meinung dieser Leute, die das da begründet haben, dass wir unsere Spezies bevorzugen, so wie etwa Rassisten ihre Rasse bevorzugen. Also Speziesismus ist Rassismus des Menschen. Das ist gebildet worden von Leuten, die für die Tierrechte eintreten und für Tierethik. Die haben diesen Begriff gebildet. Und gesagt, ich darf nicht meine Spezies vorziehen, bloß weil es meine ist, und darf auch nicht behaupten, dass die mehr wäre als was anderes, sondern ich muss das anderswoher begründen. Dem stimme ich ganz zu. Wir haben ja gestern schon ein bisschen von Personen geredet und so. Ich kann die Person nicht festmachen oder die Würde daran, dass wir Menschen als Menschen sind, als biologische Wesen. Das ist dieser Satz hier. Sondern festmachen muss ich es erstmal, zu was für einer Sorte von Wesen gehören wir dann, um das Warum der Würde zu begründen. Will ich ja nachher machen. Aber nur um erstmal deutlich zu machen, dass ich feststelle, Personen, Freiheitswesen, Wesen unter dem Anspruch der Wahrheit die Ehre zu geben, sind nach unserer bisherigen Beobachtung in unserer Erfahrung nur die Menschen, ist kein Speziesismus. Ich gehe ja nicht so vor und sage, da gibt es die Spezies Mensch und weil ich auch dazu gehöre, sind die aber was Besseres. Sondern ich sage umgekehrt, Personenwürde haben Wesen, die, will ich nachher noch begründen näher, die eben vom unbedingten Anspruch der Wahrheit und des Guten getroffen werden. Und das sind für Leute, die glauben, gibt es da Gott und die Engel noch. Aber für das, was uns so begegnet, gibt es dann nur die Menschen. Wenn sich herausstellt, dass die Delfine sowas auch haben, sind sie ab dort als Personen zu behandeln. Ja klar. Wenn ich das irgendwie spüre und merke, dass die wirklich also in dieser Weise von der Forderung zum Guten getroffen werden. Bis jetzt sehen wir das noch nicht so, was man zum Beispiel daran sieht, dass die Tiere keinen Menschenschutz eingeführt haben, wir aber einen Tierschutz. Also, dass man da nochmal gucken muss, wer da eigentlich Verantwortungen hat und für etwas eintritt. Den dritten Punkt, den ich vorwegnehmen möchte, ist die Frage mit dem Werden zum Menschen. Was heißt denn Werden? Mit Werden meine ich nicht Entstehen. Erst ist gar nichts, dann fängt was an, sondern mit Werden meine ich, jemand wird, er ändert sich, er wird anders. Das ist die klassische Bestimmung von Bewegung oder Werden. Also es wird nicht bezogen auf das Entstehen oder Vergehen, das Anfangen oder das Enden, sondern Werden ist ein Wort, das in ein Geschehen beschreibt, in dem ein selbiges anders wird. Also wenn erst dieses Pult aus Plexiglas ist und wir räumen das weg und stellen da ein Pult aus Holz hin, dann ist nicht das Pult geworden aus einem Plexiglas, sondern zu einem hölzernen, sondern es ist das Plexiglaspult weggeräumt worden und ein Holzpult an dessen Stelle gesetzt worden. Ich brauche also immer ein identisches und eine Änderung. Deswegen haben wir im Deutschen diese Möglichkeit zu unterscheiden, auch das fehlt wieder in anderen Sprachen, zwischen Selbigkeit und Anderssein. Wenn ich sterbe und dann steht hier Splett 2 rum, dann kann ich nicht sagen, ich bin Splett 2 geworden, sondern Splett 1 ist weg. Splett 2 gönne ich ja alles, aber wo bleibe ich? Also, dass man sehen muss, wo gehört das nochmal hin? Nochmal, werden heißt, ein identisches wird anders. Ein Tisch wird entweder blau oder rot angestrichen oder so. Ich kann ihn nicht ersetzen, sondern den. Jetzt gehen wir zurück auf die Frage mit der Person. Und weil Person ein schwieriges Wort ist und Natur, lassen wir es weg und reden wir ganz einfach von wer und was. Kann ein was jemand werden? Natürlich nicht. Was soll denn das sein, was da als selbiges durchträgt? Ich kann nur sagen, wo vorher ein was war, fängt irgendwann ein jemand an. Genau beim Tod. Wenn ein jemand aufhört, kann man nicht sagen, der jemand ist etwas geworden, sondern der jemand hat aufgehört und übrig bleibt ein etwas. Wenn ich hier tot umfalle, kann man nicht sagen, da liegt der Splett und der ist tot. So muss man sagen, da liegt ein Ex-Splett. Das war mal ein Splett. Jetzt ist es nur noch der Leichnam. Ja, hilft nichts als wirklich scharf und genau denken. Und wenn ich das so formuliere, dann kann ich nicht sagen, etwas wird jemand oder jemand wird etwas, sondern ich könnte nur sagen, erst ist mal ein Etwas da und ab irgendwann ist ein Jemand da. Und jetzt möchte ich gerne Erklärung dafür haben, wieso die Geburt ein Etwas zu einem Jemand macht. Die Frage so stellen, heißt sie schon restlos beantwortet haben. Das kann überhaupt nicht sein. Sondern da ist ein jemand, der vorher im Mutterleib ist und in der Außermutterleib. Oder ist es vorher ein Etwas und hinterher ein Etwas. Wo wollen Sie da einen Punkt einführen, dass es eine solche unglaubliche Neuanfang verständlich macht, wie Beginn eines Jemand? Wieso soll durch die Einnistung jemand beginnen? Die einzig vertretbare Möglichkeit ist die zu sagen, ein neuer Organismus beginnt aufgrund der Vereinigung der Gameten. Und jetzt habe ich ja entweder ein Etwas, dann frage ich mich, durch was dieses Etwas jemals ein Jemand werden soll. Oder es ist ein Jemand, wo aber erstmal die materiellen Voraussetzungen fehlen, dass dieser Jemand sich auch als Jemand zeigen kann. Ich schlage jetzt sprachlich vor, das Jemand Person zu nennen. Und dann sage ich, die Person ist auf dem Weg dazu, eine Persönlichkeit zu werden. Persönlichkeit ist eine Person, die sich auch als Person darstellt, die ihre Würde selber verteidigen kann, die denken, sprechen kann und so weiter. Das könnte man Persönlichkeit nennen. Und Person ist dieses reine Jemand als solches. Das ist die einzige Form, wie ich meine, dass das überhaupt halbwegs gedanklich gefasst werden kann. Dass ich sage, ein Jemand entfaltet sich zur Darstellung seiner Jemandhaftigkeit. Aber nicht kann ich sagen, da ist etwas auf dem Weg zum Jemand. Nochmal, was ist das Gemeinsame dann? Derselbe Tisch, der verschiedene Farben annimmt. Es gibt Leute, die meinen, jemand sein sei eine Eigenschaft wie das Gewicht oder die Farbe. In meinen Augen ist das ein katastrophaler Denkfehler, von dem ich gar nicht nachvollziehen kann, wie den jemand überhaupt haben kann, wenn man sich klar macht, dass jemand kein Prädikat ist, sondern immer ein Subjekt. Natürlich kann ich sprachlich sagen, Fritz ist ein Jemand. Aber in Wirklichkeit ist das nur sprachlich gleich zu der Form, wie zu sagen, Fritz ist ein Mann oder Fritz ist ein Deutscher oder Fritz wiegt so und so viel Kilo. Das eine ist die Aussage für das Subjekt und das andere sind Aussagen über die Eigenschaften des Subjekts. Wer sein ist aber keine Eigenschaft, sondern das beschreibt die Art des Subjekts. Entweder bin ich was oder wer. kann gar nicht anders sein. Aber können wir alles hinterher diskutieren, nur um das klarzustellen, woher kommen jetzt die Leute auf diese Idee, dass das zuerst mal ein Was ist und ein Wer? In meinen Augen kommt das ganz entscheidend von dort her, dass wir inzwischen so die Vorstellung haben, dass zum Personsein, zum Wersein Autarkie gehört, Selbstgenügsamkeit. Deswegen wird immer argumentiert, der Embryo kann nicht ohne die Mutter sein oder dergleichen. Keiner von uns kann ohne die Luft sein. Sollen wir also sagen, wir sind keine Jemandes? Die Griechen haben das noch gewusst. Die hatten auch die Idee mit der Autarkie für die Freiheit im Blick. Aber sie haben gesagt, autark ist erst die Polis. Nicht der einzelne Mensch, auch nicht der Oikos, also so die Familie, die Großfamilie, sondern wirklich autark ist erst die Polis in dem Zusammenspiel von Stadt und Land, die kann sich selber erhalten. Deswegen ist das dann die eigentliche Ort der Freiheit. Und nur abgeleiteterweise sind es dann auch die Individuen. Das kann man ja vertreten, wenn man so will. Nur die Frage ist, ist das ein notwendiges Denken von Freiheit, dass ich Freiheit denke als Selbstgenügsamkeit? Mit Max Frisch gesagt, keiner von uns kann leben ohne den Engel der Sympathie. Wenn wir nicht irgendwem sympathisch sind, ersticken wir und können nicht leben. Die Frage an die Juristen oder Hinweis an die Juristen, obwohl ich ohne Sympathie nicht leben kann, habe ich etwa ein Recht auf Sympathie? Natürlich nicht. Denn wenn ich dann Recht drauf hätte, könnte es einklagen und der andere sagt, Zähneknirschen, du bist mir aber sehr sympathisch, das wird mir nicht helfen. Nicht? Also, ich kann nicht alle Lebensnotwendigkeiten in Rechte überführen. Ich bin sehr wohl verpflichtet, mich zu bemühen, meinem Nächsten mit Wohlwollen zu begegnen und Gründe zur Sympathie zu finden. Okay, ja. Aber das als Recht zu entwerfen und noch dazu fundamental, das verpasst wieder die Sache. Also Abhängigkeit ist kein Einwand gegen Personenwürde. Dass wir kooperieren, dass wir angewiesen sind auf, ist eine fundamentale Bestimmung von Menschsein. Und als Christen wissen wir, dass das sogar in Gott selber gilt. Da gibt es nämlich drei, die voneinander abhängig sind. Die anderen haben so gedacht, da gibt es so ein absoluter Gott und dem redet dann noch niemand rein und der liebt sich und das ist in dem Fall erlaubt, weil er höchst liebenswürdig ist und so weiter. Nein, ekstatisch ist die Sache, ein gegenseitiges Annehmen, Anerkennen, Bejahen, sich beschenken, das ist das, was zu dem gehört, was Person heißt. Das andere ist nicht unmittelbar vertretbar. So viel also vorweg und dann komme ich jetzt auf die Sache mit dem Warum. Warum? Worin begründet sich Würde? Ich nehme zur Kenntnis, dass also die Juristen sagen, Würde heißt Rechtssubjekt sein. Wir haben ja schon die Diskussion mitgekriegt, dass das nach dem BGH anders aussieht nochmal als nach dem nach der Grundverfassung und natürlich muss ich die Rechtsbücher nach der Verfassung richten und soll die Verfassung nicht Verfassung heißen, nicht? Und nicht umgekehrt, dass ich da also nochmal gucken muss, was das heißt. Aber hier jetzt philosophisch gefragt, wieso, was heißt das, dass ein Subjekt Rechte hat? Ich meine, dass man das eben besser so formulieren sollte, ein Subjekt hat dann Rechte, wenn eigentlich gemeint ist, andere haben ihm gegenüber Pflichten. Und da ist also Person, jemand, dem gegenüber man die Flucht hat, die Verpflichtung hat, ihn schlechterdings zu respektieren. Jetzt ist die Frage, worin und wie. Gestern hatte ich schon kurz angesprochen, das hat was dann mit der Leiblichkeit auch zu tun, wo sich das konkretisiert. Aber erstmal, worin gründet diese Verpflichtung? Wir haben schon gestern davon gesprochen, für die biblische Tradition kann man sagen, im Angerufensein Gottes. Dass man beim Namen gerufen ist. Wie kann man das in der gemeinsamen Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen nochmal ausdrücken? Das ist ein schwieriger Punkt, denn wir wissen, dass tatsächlich der Begriff der Person in diesem gefüllten Sinn erst durch die christliche Tradition ins Denken überhaupt hineingekommen ist. Das kannten die alten Griechen nicht und das kennt Asien nicht. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Nur, ganz egal, wo es herkommt, wenn es da ist, hat man sich damit auseinanderzusetzen. So ähnlich wie es ja auch mal Zeiten gab, da kannte man den Satz des Pythagoras auch nicht. Wir kämen auf die Idee zu sagen, also gilt der Satz des Pythagoras erst seit Pythagoras. Ich muss doch scharf unterscheiden zwischen der Frage des Entstehens, der Genese und der Frage der Geltung. In dem Moment, wo der Pythagoras-Satz entdeckt wird, wird entdeckt, dass er schon seit je galt und für immer gilt. Und wenn entdeckt worden ist, dass der Mensch, ob nun versklavt oder nicht, ein Subjekt von Würde ist, dann gilt das natürlich nach vorne und nach hinten und nicht erst seit man es entdeckt hat. Das wird heute völlig verwischt, weil man in der Regel Wesensfragen glaubt, durch Genesefragen beantworten zu können. Das gilt für menschliche Artefakte. Wenn ich beschreibe, wie ein Radio hergestellt wird oder ein Computer, dann habe ich auch verstanden, was das für ein Ding ist. Aber das gilt nicht bei Grashalmen und bei Kühen und schon gar nicht bei Menschen. Weil wir aber dauernd wachsen in der Möglichkeit der Herstellbarkeit, meinen wir, die Antwort auf die Frage des Wie des Hergestelltseins sei eine Beantwortung auf die Frage, was etwas ist. Damit habe ich dauernd zu tun, dass Leute sich melden und sagen, ja, da hätten sich jetzt irgendwo die Physiker, die Biologen getroffen, hätten überlegt, was Leben heißt und sie hätten sich nicht geeinigt und das sei ja ganz schön, sage ich, das mag ja ganz schön sein, dass sie sich nicht geeinigt haben. Ich finde es skandalös, dass sie überhaupt gefragt haben, was das ist. Das ist keine biologische Frage. Ich will ihnen das nicht verbieten. Nur sollen sie das gefälligst nicht als Biologen machen, das nenne ich Wissenschaftsaberglaube, sondern das sollen sie als Menschen machen. Und als der rudimentäre Philosoph, der jeder als Mensch schon mal ist. Da kann ich solche Fragen stellen, was ist Leben, aber nicht in den Wissenschaften. Wissenschaften fragen nach dem Wie und nicht nach dem Was. Diese Vermischung kommt von dort her, dass die Wissenschaften sich erst selbstständig machen mussten, aus der philosophischen Fakultät heraus. Die gehörten vorher mit hinein in diese Was-Frage, die eben in der philosophischen Fakultät gestellt wurde, in der Artistenfakultät. Und dann muss man sehen, welche Fragen passen dorthin mit ihren Methoden und welche nicht. Ich habe das Glück gehabt, da Aloysius Kolleg in Godesberg von dem Physiklehrer, das war so mein Lieblingslehrer, den habe ich gefragt, was das Licht ist. Und dann hat er mir gesagt, mein lieber Jörg, das ist keine physikalische Frage. Physikalisch untersuchen wir, wieso das Licht angeht, wenn man den Schalter knipst. Da war mir klar, ich werde nicht Physiker. Nee? Also, dass man das wirklich deutlich sieht, wo da was hingehört, dass man das aufnimmt. Also, fragen wir, kann man begründen diese Würde des Menschen? Und da meine ich, dass man zurücktreten muss und erstmal sagen muss, gibt es denn überhaupt ein Unbedingtes in unserer Erfahrung? Ich sage nicht Notwendiges, das ist wieder ein Punkt, wo deutsche Sprache Möglichkeiten einräumt, die andere Sprachen nicht haben. Notwendig, lateinisch heißt das necesse, das heißt unumgänglich, das kommt von necedere, nicht zurücktreten. Notwendig heißt, dass es eine notwendet, auch das ist ein eingeschränkter Begriff. Ja, die Sprachen erlauben da nichts anderes, da wird gesagt, Gott sei ein notwendiges Wesen, welche Not soll der denn wenden? Nicht? Also das muss man wirklich gucken. Gemeint ist Unbedingtheit erstmal. Fraglose Selbstbegründetheit. Ohne Wenn und Wozu. Das sind Bedingungen. Wenn ich heute noch nach Frankfurt will, muss ich etwas anderes machen als Schusters Rappen. Das ist ein Wenn, dann mit einem Muss-Zusammenhang. Hier geht es aber nicht ums Müssen, sondern um diese innere Sinnhaftigkeit, dass etwas sein soll. Und warum soll es sein? Weil es sein soll, dass es sein soll. Und das ist keine leere Verdoppelung. Das ist nämlich genau das, was die Ethik betrifft. Ich soll nicht anständig sein, weil wir dann leichter miteinander leben können. Ich soll nicht die Wahrheit sagen, weil ich zum Lügen zu dumm bin. Sondern ich soll die Wahrheit sagen, weil der Wahrheit die Ehre gebührt. Einfach so. Das ist zum Beispiel der Grundfehler, auf den Spemann immer hinweist, im Weltethos von Küng. Er sagt, er braucht ein Weltethos, damit wir überleben. Als ob das Ethos im Dienst des Lebens stünde. Warum sollen wir denn überleben? Das wollen wir vielleicht, aber das ergibt doch kein Sollen. Und dann stellt er die Ethik in den Dienst des Lebens, dann ist schon alles verkorkst. Und dann stellt er noch die Religion in den Dienst der Ethik und dann ist es doppelt verkorkst. Nicht? Sondern natürlich sollen wir gut sein, weil es gut ist, gut zu sein. Und wir sollen gut sein, weil wir das Gute tun sollen, weil es gut ist. Das nennt Kant moralisch handeln. Und wenn ich nur richtig handle aus anderen Gründen, zum Beispiel die anderen mich sonst böse angucken, das nennt er legales Handeln. Das merkt man auch daran, dass man das sofort lässt, wenn jemand guckt. Das ist eben gerade nicht gemeint. Wo gibt es eine solche Unbedingtheit? Und wo? Und da bin ich ganz einig mit Kant und anderen Leuten, es gibt nur ein Unbedingtes, und das ist diese Aufforderung, sei gut, gib der Wahrheit die Ehre, achte die Menschenwürde, mache den anderen nicht bloß zum Mittel. Sie merken, das ist ziemlich formal formuliert. Ich kann das sagen, handle verantwortlich. Das heißt, so, dass du jedem Rechenschaft geben kannst von deinem Handeln. Und wenn man dann fragt, warum soll ich das tun? Kein mittelalterlicher Autor hätte sowas gefragt. Denn die einzige Frage auf, die Antwort auf die Frage, why to be moral, ist, sowas fragt kein anständiger Mensch. Denn wenn jemand fragt, warum er anständig sein soll, was soll man dem noch sagen? Wenn ich ihm sage, du kommst nur dann in den Himmel oder kommst sonst in die Hölle oder irgendwas, führt alles nicht zu moralischem Handeln, sondern nur zu legalem Handeln. Ich kann auch nicht sagen, weil Gott das will, als Philosoph. Denn dann frage ich als Philosoph erstmal, warum soll ich eigentlich tun, was Gott will? Auch darauf muss ich nochmal antworten. Der Fachausdruck für diese Antwort, was Gott will, heißt theologischer Positivismus. Dass ich da einfach was entgegennehme. Nein, ich muss erstmal in der gemeinsamen Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen begründen, dass Gottes Befehle zu respektieren sind, vor den weiteren schwierigen Fragen, woher weiß ich, was ein Befehl Gottes ist und nicht von wem anders oder so ähnlich. Die einzige Antwort, die hierauf zu geben ist, ist, das leuchtet aus sich selber ein. Kant hat eine ganze Weile versucht, den sogenannten kategorischen Imperativ, Imperativ heißt du sollst, kategorisch heißt ohne Wenn und Aber, ohne Berufung auf Ziele, aus sich heraus. Er hat mehrere Jahre versucht, das zu begründen, bis ihm klar wurde, das kann gar nicht gehen. Denn wenn ich das von irgendwoher begründe, ist ja das, von woher ich es begründe, das Unbedingte und Kategorische und nicht mehr der Imperativ. Dann ist der Imperativ ein bedingter Imperativ. Wenn das und das, dann sollst du so handeln. Aber genauso erfahren wir ihn nicht, sondern wir sollen unbedingt der Wahrheit die Ehre geben. Wir dürfen niemals gegen unser Gewissen handeln. Da gibt es nichts anderes als sagen, das zeigt sich in sich selbst, das legitimiert sich aus sich selbst und deswegen hat dafür seit Plato die Tradition, sowohl die religiöse wie die philosophische, das Bildwort des Lichtes benutzt, als ein Wort für Selbstrechtfertigung. Nichts ist so einleuchtend und überzeugend, wie dass das Gute sein soll und das Böse nicht sein soll. Strittig ist, was hier und jetzt das Gute und Böse ist. Deswegen hat die Tradition zwischen zwei Gewissensbegriffen unterschieden. Das eine ist so das vertikale Gewissen, man könnte sagen das Prinzipien- und Urgewissen. Und das zweite ist so die horizontale Dimension, das ist das Situationsgewissen oder Normengewissen oder wie heute Leute sagen Wertegewissen. Das wird durch Erziehung vermittelt. Hier gibt es Einseitigkeiten und Täuschungen und Störungen und Ausfälle, Lücken. Diese Sache, dieses Ur- und Prinzipiengewissen, das sagt die Tradition, ist unfehlbar. Das sitzt in jedem Menschen drin. Ich habe schon Leute getroffen, die sagen, sie wissen nicht, warum sie anständig sein sollen. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der sich nicht empört, wenn man ihm gegenüber unanständig ist. Und das reicht völlig. Das ist auch das Argument, was Fichte anführt. Er sagt auch, der Bösewicht ärgert sich nicht bloß, sondern er protestiert, wenn man ihm Unrecht tut. Denken Sie an diesen grässlichen jungen Mann da in Frankfurt, nicht? Also, sobald Mensch sein heißt also in dieser Weise ein Sinn für, wollen wir sagen, Fairness, Gerechtigkeit, das Gute steckt im Menschen drin. Und es steckt drin, nicht als ein pures Ist, sondern als eine Erfahrung eines Sollens. Also ist die Berufung darauf kein naturalistischer Fehlschluss. Denn es ist ja gerade das Sollen, was ich erfahre. Und die Leute, die vom naturalistischen Fehlschluss reden, die sagen ja auch, ein naturalistischer Fehlschluss soll nicht sein. Voilà, haben wir das Sollen. Nicht? Nur das brauche ich ja im Fundament. Also, ich stelle fest, dass es diese Erfahrung eines unbedingten Du sollst gibt, das nicht ausgewiesen werden kann, weil es sich selbst ausweist und auf das sich jeder Protest und jede Kritik nochmal bezieht. Und wer mir hier widersprechen wollte, und ich frage ihn, warum widersprechen Sie, der muss sagen, aus Wahrheitspflicht. Weil das, was Sie gesagt haben, nicht stimmt oder nicht ganz stimmt oder ergänzt werden soll, wir sagen dann oft unsaubererweise muss, aber korrekterweise natürlich soll, das heißt, der bestätigt genau das, was ich eben gesagt habe. Dass es nämlich diese Unbedingtheit der Erfahrung gibt. So, und jetzt nenne ich Wesen, die von einer solchen Unbedingtheitserfahrung getroffen werden, Personen. Muss man nicht tun. Ich finde es ganz gut, dass, dass die Verfassung erstmal von Menschen redet, nicht? Aber philosophisch muss man da ein bisschen präzisieren, weil ich eben nicht erstmal für meine Argumentation die biologische Art Mensch meine, sondern ich rede von etwas, was erstmal vom Speziesismus überhaupt nicht getroffen wird. Ich rede von Wesen, die von dieser Unbedingtheit, dieser fraglosen Unbedingtheit in Anspruch genommen werden. Und jetzt heißt der nächste Gedanke, jemand, der derart zu einem solchen unbedingten Gehorsam verpflichtet ist, bis zur Dreingabe seines Lebens, dass dem nicht Zwang geschehen darf, dass man den zwingt, seinem Gewissen nicht zu folgen. Damit, gleich um es zu präzisieren, ich sage nicht, dass man jedem Gewissensantrieb eines Menschen freien Raum geben darf. Mein Beispiel für die Studenten war immer, wenn jemand eine göttliche Offenbarung gekriegt hat, er soll alle Rothaarigen umbringen, dann habe ich als Regierung die Pflicht, den einzusperren. Human und nett und so, aber einsperren. Das stört nämlich auch nicht seine Personenwürde, aber ich muss die anderen Leute vor dem in Schutz nehmen. Was ich aber niemals darf, ist, jemanden zwingen zu Handlungen gegen sein Gewissen. Ich kann ihn daran hindern, seinem Gewissen zu folgen. Das verletzt seine Personenwürde nicht. Das ist unangenehm, aber das erlaubt ihm auch Märtyrer zu werden und das ist eine schöne Sache. Nee? Aber es ist was anderes, als wenn ich jemanden zwinge zu Handlungen gegen sein Gewissen. Das ist untersagt. Und ich meine, allein darin gründet diese Würde und der Respekt vor dem Menschen, der hier gegeben ist, erst einmal. Dass man dann weiter fragen kann, das tue ich in meiner Religionsphilosophie, wie kann ich mir das denken, dass bedingt begrenzte Menschen unbedingt in Anspruch genommen werden, dann ist das für mich ein Weg zum Gottesbeweis. Gottesbeweis in Anführungszeichen gesetzt für die Leute, die wollen, aber warum soll man da Anführungszeichen setzen und behaupten, der Ursinn von Beweis sei zwingender Beweis, steht nirgendwo geschrieben. Beweis ist der Versuch, einen anderen argumentativ sehen zu lassen, was sich einem selbst gezeigt hat. Beweis ist der Versuch, durch Argumente den anderen in die Lage zu bringen, dass er so sieht, was ich sehe und sagt, ey, jetzt habe ich es auch gesehen. So wie wenn jemand in so einem Bilderrätsel die Katze sucht und sagt, dreh es mal so um 45 Grad und guck mal oben bei der Astgabel oder so, sagt er, ui, jetzt habe ich es gesehen. Das heißt Beweis. Also argumentativer Versuch, dem anderen in die Lage zu bringen, dass er sieht, was sich mir gezeigt hat. Natürlich. Und da meine ich, sei der eigentliche Ort diese Erfahrung der Unbedingtheit, die dort hineingehört und hier gegeben ist, aus diesem Selbstausweis des Lichts, des Guten, dass das dorthin gehört. Soweit der nächste Schritt. Ja, was mache ich aber nun? Die Embryonen können doch noch nicht gewissenhaft leben. Und der Altersdemente auch nicht mehr. Sind das also keine Personen? Und da ist der nächste Schritt der, dass man klassischerweise eben gesagt hat, Person hängt nicht daran, dass ich das auch selber weiß, sondern das ist eine Seinsaussage. Wie man klassischerweise gesagt hat, der Mensch ist ein Animal Rationale, also ein vernünftiges Lebewesen, noch besser im Griechischen, da ist es reicher, da heißt es Zoon Logon Echon, das Lebewesen, das das Wort hat und den Sinn. Was ist eben mit Menschen, die noch nicht reden können oder nicht mehr reden können? Was ist mit Taubstummen und dergleichen? Dass man eben sagen muss, es hängt nicht daran, dass jemand aktuell jetzt reden kann, sondern es hängt daran, dass das grundsätzlich zu seiner Verfassung gehört, dass er das kann. Es gab Philosophen in der Antike, die sogenannten Megariker, die haben die Möglichkeit überhaupt auf die Wirklichkeit beschränkt. Also wir haben jetzt im Fachausdruck formuliert, keine Dispositionsprädikate zugelassen. Also wir sagen doch als normale Menschen, Wasser kann ich kochen, nicht? Wasser kann kochen. Die sagen, nein, Wasser kann überhaupt nicht kochen, sondern Wasser kocht erst bei 100 Grad, bei entsprechender Luftdruck, ne? Also kocht es bei 100 Grad. Wenn die 100 Grad erreicht sind, dann kann es kochen, dann kocht es auch. Bei 99 Grad kann es eben noch nicht kochen, denn sonst würde es ja kochen. Ja? Das heißt, die schaffen den Ausdruck Können ganz ab und sagen, ich nenne Können nur die Verwirklichung. Was ist denn mit Mozart? Kann der Klavier spielen oder nicht? Kann der Mozart Klavier spielen, wenn er kein Klavier hat? Kann man mit guten Gründen sagen, nein. Man kann aber auch sagen, ja. Schon da sehen Sie einen Unterschied auf dieser ersten Stufe. Aber der kleine Mozart in der Wiege konnte nun wirklich noch nicht Klavier spielen. Aber er konnte es lernen. Das steckte schon in ihm drin. Konnte er es denn schon lernen? Nein, die Finger waren noch zu klein. Die waren ein bisschen größer. Also, ich muss zurückgehen auf das eigentliche Sein und kann dann zu dem Wesen Mensch, aus seinen Anlagen gehört, wenn die Entwicklung nicht gestört wird, wenn sich die Person zur Persönlichkeit entfaltet hat, dann kann er auch sich gewissenhaft verhalten und dann wird das sichtbar, was vorher als Können schon in ihm drinnen liegt. Das kann bleibend oder vorübergehend behindert werden. Und John Locke ist der Name. Seit John Locke denkt man Person nicht mehr vom Sein her, sondern vom Bewusstsein her. Und jetzt sagen die Leute, Person ist nicht jemand, der Person ist, sondern Person ist nur, wer weiß, dass er eine Person ist. Das reicht bis zu dem Extremfall von Derek Parfit, dass er sagt, der Schlaf ist keine Person. Wir sind als wache Menschen Personen und hören auf, Personen zu sein im Schlaf und werden eine neue Person, wenn wir aufwachen. Und es ist eine reine Konvention, dass wir Schlafende nicht umbringen. Ich meine, außer in gewissen Ländern. Und man das also erstmal nicht, weil wir sagen, wer da einschläft, möchte gern aufwachen. Und darum haben wir die Konvention getroffen, dass wir das nicht tun. Aber prinzipiell besteht da nichts. Denn nochmal, Personsein besteht erst im Bewusstsein von Personsein. Das ist der Stand, den wir heute haben. Und der sich zunehmend ausbreitet in den Wissenschaften auch und der auch nochmal ein Stück erklärt, warum die Mehrheiten bei uns so aussehen, wie sie aussehen im Lande. Ne? Also da ist das Dilemma. Bleibe ich beim Begriff Mensch, dann habe ich das Problem des Speziesismus. Gehe ich zum Begriff Person, dann sagen uns die Leute, ja, Person heißt ja wissen, dass man Person ist. Und das erklärt, dass wir in der Minderheit sind. Mit den Positionen, wie ich also Person hier vertrete, Personenwürde vertrete, im Umgang mit der Abtreibung, im Umgang mit den Embryonen oder wie immer. Das ist also hinsichtlich der Sachfrage die Ebene verschoben hat. Die sagen schon noch weiter, Personen soll ich respektieren. Aber die sagen in der Sachfrage, ein Embryo ist keine Person, ein Neugeborenes ist keine Person, ein Altersdementer ist keine Person, ein Komapatient ist keine Person. Sodass wir da gar nicht die Ethik zu diskutieren haben, sondern die Sachfrage. Aber wer diskutiert jetzt die Sachfrage? Und da melden sich jetzt die Wissenschaftler und sagen, das ist unsere Frage. Und da bin ich wieder bei dem vorhin angesprochenen Grund, dass ich gesagt habe, nein, die Wissenschaft hat die Was-Fragen nicht zu beantworten. Wir hatten nur die Wie-Fragen zu beantworten. Die ist gar nicht zuständig. Auch die Ärzte sind nicht zuständig für das, was tot ist. Wieso sollen die das besser wissen als andere Leute? Es wird aber so gemeint. Die sind Fachleute dafür. Nachdem wir so im Zeitalter der Fachleute leben, ist das der Punkt, warum die sich an allen Stellen da hineinschieben. Das haben wir ja gestern diskutiert ein bisschen, nicht? Und erörtert. Das sind die Hintergründe, die dort stehen. Dass man wissen muss, Fachleute sind für diese Fragen nicht zuständig, obwohl sie meinen, sie wären es. Weil die als Fachleute nicht für die Was-Fragen zuständig sind. Nicht, dass man das gucken muss, sondern das sind Definitionen. Die Leute definieren eben den Tod als Hirntod aus nachvollziehbaren Interessen. Nur ist die Frage, ob das ausreicht, um die Definition zu rechtfertigen. Genau das müsste man nochmal gucken. Und das trifft sich dann mit dem, was auch ja vorhin angesprochen wurde, dass er gesagt hat, wir leben in einem Zeitalter des Utilitarismus. Das ist die herrschende Ethik. Es wird nicht gefragt, was wahr ist, oder umgekehrt, es wird gefragt, was wahr ist, aber wahr heißt das, was nützt. Das ist die allgemein herrschende Ethik. Alles andere nennen die Leute Prinzipienreiterei. Und unter dieser Rücksicht des Nutzens, sagt man dann, dann ist das wahr, was dort hilft. Auch das ist wieder ein Erbe der Science, weil in der Science werden Theorien gebildet und Theorien sind nicht wahr und falsch, sondern sie sind brauchbar oder nicht brauchbar. Sodass man sich von dort her daran gewöhnt zu sagen, was soll ich mit der Frage wahr oder falsch, das ist eigentlich nur ein ungeschickter Ausdruck für brauchbar oder nicht brauchbar. Und wenn ich das dann auch auf alle Fragen der Ethik anwende, dann lande ich bei dem, was Spemann oft genannt hat, die Hypothetisierung unserer Wirklichkeit. Denn nochmal, Theorien sind Hypothesengeflechte. Hypothesengeflechte ist der Vorschlag, wie ich Fakten interpretiere, solange wie das nützlich ist. Aber sie treten nicht auf mit dem Anspruch auf Wahrheit. Obwohl die Einzelwissenschaftler oft von Wahrheit reden, aber die sollten korrekt von Richtigkeit reden und nicht von Wahrheit. Von Richtigkeiten. Die Dimension der Wahrheit ist da gar nicht mit drin. Deswegen ist auch vernünftig, dass man für wissenschaftliche Richtigkeiten nicht stirbt. Märtyrer gibt es für weltanschauliche Überzeugungen, aber nicht für wissenschaftliche Theorien. Das wäre ja Unfug. Wenn man die je nach Brauchbarkeit anders rechnet, die Erde dreht sich genauso um die Sonne wie die Sonne um die Erde. Das eine rechnet sich nur einfacher. Da kann man keinen Weltanschauungsstreit daraus machen. Außer man hat es mit dem Sonnengott, nicht? Das ist eine andere Sache, aber nicht auf der anderen Ebene. Also aus solchen Gründen sind diese Wahrheitsfragen, wie ich sie jetzt hier formuliere, werden dann eben verstanden, oder eben die Ethiker, dass man sagt, das ist Prinzipienreiterei, das ist weltfremd, da müssen wir gucken, wie es umgeht, das mache ich in der Theorie stimmen, aber in der Praxis können wir das nicht brauchen, und wie die ganzen Sprüche heißen. Nur das wirklich zuzulassen, heißt die Verpflichtung auf Menschlichkeit und Menschenwürde grundsätzlich aufgegeben zu haben. Das fing an am Lebensanfang. Wir haben es jetzt das Abbröckeln beim Lebensende und wir wollen doch ja nicht denken, dass es da aufhört. Sondern natürlich werden sich immer mehr Gruppen in dieser Art durchsetzen und sagen, das gehört respektiert. Nach dem Sieg der Homosexuellen sind als nächstes die Pädophilen dran. Das ist natürlich völlig klar, das ist der nächste Lauf der Dinge, der kommen wird. Und so gilt es auf all diesen Ebenen, dass Dinge zugelassen und hineingenommen werden. Und dann ist die Frage, wie ist es überhaupt? Hat ein Bluter ein Lebensrecht, wenn das so teuer wird? Haben Kinder mit, also sogenannte Mogulchen, haben die dann ein Recht zu leben oder wie ist das? Wo dann den Eltern, was ich ja jetzt schon erlebe bei Freunden, vorgeworfen wird, warum habt ihr da, wo blieb denn da jetzt die Untersuchung und habt ihr überhaupt ein Recht drauf, in der Weise der Gesellschaft zur Last zu fallen, dass man eben seine Behinderung als Schadensfall einklagen kann und solche Geschichten. Da stehen wir ja jetzt schon. Also man soll sich da gar keinen Illusionen hingeben, nur sollte man andererseits natürlich auch nicht aufhören zu kämpfen. Sondern zu sehen, was man erreichen kann. Und auch wenn nichts daraus wird, sollte wenigstens nichts daraus werden, ohne dass andere was dagegen geredet haben. So wie ich dankbar bin, dass es sowas gab wie die Geschwister Scholl und nicht alle Jugendlichen Heil Hitler gerufen haben. Es gibt einfach Dimensionen, für die auch nochmal einzutreten ist. Aber da höre ich jetzt erstmal auf, damit wir dann diskutieren können. Thank you.